Hallo, hier ist wieder Aufgeklärt Staunen. Heute unter der Überschrift, warum Weihnachten das Christkind überlebt. Nun ist Weihnachten vorüber, aber die Weihnachtszeit noch nicht. Nur, wer weiß das schon? Wer weiß das noch? Die Weihnachtszeit geht bis Maria Lichtmess, bis zum 2. Februar. Doch obwohl immer weniger Menschen hierzulande der christliche Glaube noch etwas bedeutet, lassen sich die meisten alte religiöse Bräuche zu besonderen Anlässen nach wie vor gerne gefallen, wenn sie nicht den Feiertagen ins Warme auf Urlaubsinseln entfliehen. Der 25. Dezember war im Rom des julianischen Kalenders der Tag, an dem die Wintersonnenwende begangen wurde. Seit dem Jahr 336 ist der 25. Dezember der Tag des Weihnachtsfestes. Nach christlichem Verständnis beschenkt Gott die Menschheit mit dem gnadenbringenden Christkind, um am Ende alle Menschen vom Tod zu erlösen und am göttlichen Leben teilhaben zu lassen. Doch glauben inzwischen längst nicht mehr alle hieran. Obgleich viele die Vorbereitungen zum Geburtstag des Christkinds immer früher und intensiver treffen. Allerdings sprechen die ausgiebigen Festvorbereitungen landauf, landab keineswegs noch für einen lebendigen Glauben, wie man leicht annehmen könnte, sondern vielmehr für das genaue Gegenteil. Denn wenn bereits im Oktober sentimentale Weihnachtslieder erklingen, schon im September leckerer Lebkuchen und schokoladige Nikoläuse die Verkaufsregale füllen und Duftlampen Zimtgeruch verströmen, dazu bunte Weihnachtsmärkte mit Glühwein und Bratäpfel schon wenige Wochen vor Ende des Kirchenjahres öffnen, dann beweist das alles nur eines. Die Menschen kennen und achten die Ordnung des Kirchenjahres nicht mehr. Aller vorweihnachtlichen Geschäftigkeit zum Trotz genießen aber Millionen den Advent. Den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, die Weihnachtskonzerte und Weihnachtsfeiern. Man lebt in diffuser Vorfreude auf ein Fest, das dann häufig doch nicht die Erwartungen erfüllt. Es scheint, als sei die Vorweihnachtszeit das Eigentliche, nicht aber das Weihnachtsfest. Denn nicht selten ist die Freude auf Weihnachten im Advent größer als an den Feiertagen, die ja ohne dies nur 3 Tage dauern, während die Vorweihnachtszeit sich über mehrere Wochen hinzieht. Dass die Vorfreude größer ist als die Freude bei Eintritt des erwarteten Ereignisses, ist nichts Ungewöhnliches. Wie viele fühlen sich in den Wochen und Monaten etwa vor einer größeren Reise besser gelaunt als während des Urlaubs? Vorfreude ist die schönste Freude, so eine Redensart. Da sich die Vorfreude in Wunschträumen bewegt, werden die erwünschten Ereignisse und Dinge oftmals schöner ausgemalt, als sie dann wirklich sind. Man sieht das schöne Fest vor seinem geistigen Auge, spürt aber nicht das verschwitzte Hemd auf der Haut, den überfüllten Magen, die quälende Langeweile, die als Gespräch getarnte Sprachlosigkeit in der Familie. Man freut sich auf den Partner, den man eine Woche lang nicht sah, und wünscht ihn seiner Marotten wegen gleich wieder weg. Die Vorfreude ist das Beste, heißt es in Thomas Manns Buddenbrox, weil noch nicht behaftet mit allem kleinlichen, störenden, ärgerlichen Beiwerk, allem Staub der Wirklichkeit. Die Weihnachtszeit mit geschmückten Tannenbäumen, bekannten Schnee- und Christkindschnulzen, zahllosen Lichterketten und hell erleuchteten Sternen auf Fußgängerzonen ist mehrdeutig. Eröffnet eine große Bandbreite möglicher Auslegungen, einen Spielraum potenzieller Interpretationen. Der Weihnachtszeit ist ein offener Deutungshorizont eigen. Und diese Offenheit ermöglicht es, dass die Weihnachtszeit auch bei nichtgläubigen Bürgern, bei Menschen mit anderer Religionszugehörigkeit, bei Atheisten und gegenüber religiösen Fragen gleichgültig eingestellten Zeitgenossen sich auch einer gewissen Beliebtheit erfreut. Man lässt sich die christliche Botschaft gefallen, aber man verlässt sich nicht unbedingt darauf. So werden Weihnachtslieder bis hin zu Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium auch in säkularen, religiös dürftigen Zeiten sehr geschätzt. Entsprechend füllen Weihnachtskonzerte mit geistlicher Musik die Kirchen landauf, landab bis auf den letzten Platz. Solche Konzerte besuchen viele Menschen, die sonst eher Gottesdiensten fernbleiben, weil ihnen die Religion fremd geworden ist. Gerade Johann Sebastian Bachs Oratorien und Kantaten kommt in der Weihnachts- und Osterzeit eine große Bedeutung zu. Treffend vermerkt Friedrich Nietzsche zu Johann Sebastian Bachs geistlichem Werk, ich zitiere: Wer das Christentum verlernt hat, der hört es hier wirklich wie ein Evangelium. Zitat Ende. Deshalb wurde Bach von dem Lutheraner Nathan Söderblom auch als der fünfte Evangelist bezeichnet. Der zeitgenössische Komponist Hans-Werner Henze findet sogar, dass Bachs Musik auch und gerade den modernen Menschen trösten kann, dem der Glaube abhanden gekommen ist, der keinen festen Halt in der Gesellschaft mehr weiß und der die größte Zeit seines Lebens sozusagen ohne den Segen der Kirche zu verbringen hat. Mir scheint, so Henze, dass gerade diese Art von Zeitgenossen von der Bachschen Musik sich angesprochen und berührt fühlen muss. Nur, was fasziniert denn eigentlich so an den vorweihnachtlichen und weihnachtlichen Ereignissen, wenn es nicht ihre Botschaft ist? Es sind gewissermaßen die Gewänder, gleichsam die Kostümierungen, die traditionellen Symbole und Zeichen, in welche diese Botschaft verpackt wird. Also die Dekorationen, Arabesken und Ornamente der religiösen Mitteilung. Ohne diese Beimischungen, die Weihnachtslieder, Christbaumkugeln, Engelflügel, Weihnachtsgebäck, fehlte der Weihnachtsbotschaft ihr sinnlicher Erlebniswert. Die ästhetische Außendarstellung der Botschaft über Krippe, Plastikstern und Duftlämpchen ist unverzichtbar, um die Menschen emotional anzusprechen, zu berühren und für sich zu gewinnen. So lenken die bunten Weihnachtsverpackungen gewissermaßen ihre Aufmerksamkeit auf die Weihnachtsgeschichte, wie die Monstranz das Auge des Gläubigen auf die geweihte Hostie. Und was die Monstranz für die Hostie ist wiederum eine geschliffene Formulierung für eine gute Rede. Hierin stimmen Ornamentik und Rhetorik überein. Nach den alten Römern soll ein Redner seine Zuhörer nicht nur belehren, sondern auch unterhalten und erfreuen, sowie für das Vorgetragene einnehmen, indem der Redner seine Ausführungen mit stilistischen Kunstmitteln abwechslungsreich, klar und schmuckvoll gestaltet. Die Weihnachtsbotschaft steht vor ähnlichen Herausforderungen. Die reich verzierten Glanzlichter, die alten Bräuche, die Weihnachtslieder und der Weihnachtsschmuck gleichen rhetorischen Figuren oder Ornamenten, die der religiösen Botschaft nicht bloß einen sinnlichen Reiz verleihen, sondern auch die Überzeugungskraft der religiösen Botschaft steigern sollen. So verstanden, lenken die Weihnachtsverpackungen das weihnachtliche Equipment, nicht vom Wesentlichen ab, sondern ganz im Gegenteil, das bunte, süße, wohlklingende Beiwerk steht im Dienst der frohen Botschaft, insofern es bei den Menschen um Zustimmung und Anerkennung wirbt. Es präsentiert und illustriert die Weihnachtsbotschaft auf gefällige, empfindsame Weise. Jedoch genügen sich die weihnachtlichen Formen heutzutage immer mehr selbst. Sie sind oft gar keine Träger mehr irgendwelcher Inhalte, sondern nur noch klingender, glitzernder Schmuck, ohne tiefsinnige Gehalte. Die weihnachtlichen Accessoires haben sich gewissermaßen verselbstständigt. Denn die Weihnachtsdeko spricht von nichts anderem mehr als von sich selbst. Aber auf eine Weise, die uns emotional anspricht, weil sie unserem Gemüt entspricht. Die weihnachtlichen Formen formulieren kaum noch etwas, sondern sie formen in erster Linie, nämlich Farben, Flächen, Töne. Dabei sind die weihnachtlichen Formen so stark, dass sie auch ohne tiefsinnige Bedeutung uns weiter ergreifen und begeistern können. Anscheinend besteht keinerlei Notwendigkeit, hinter den süßen Klängen, Farben und Strukturen noch einen zusätzlichen, höheren Sinn auszumachen. Wir müssen die weihnachtlichen Gestalten nicht mehr als Zeichen für etwas Religiöses, Metaphysisches interpretieren, um uns von ihnen faszinieren lassen zu können. Die weihnachtlichen Formen haben gleichsam ihre religiösen Inhalte abgestoßen. Ihre Gehalte sind den Formen gewichen. Die weihnachtlichen Formen sind selbst schon der ganze Inhalt. Entsprechend verzichten immer mehr Menschen darauf, noch in eine angemessene Beziehung zur Weihnachtsbotschaft zu treten. In dem Maße aber, wie die weihnachtlichen Formen ihren Bezug zu ihren Inhalten verlieren, nimmt, paradoxerweise, das Angebot an Weihnachtsartikeln zu. Die Weihnachtsangebote haben sich geradezu vervielfältigt. Die Weihnachtsmärkte, die Weihnachtsmenüs, der ganze Grimmskrams in den Geschäften, seien es glitzernde Haarreifen mit Weihnachtsmotiven, funkelnde Ohrringe mit kleinen Weihnachtsmännern und vieles andere Zeug. Je weniger also die Menschen noch an die Weihnachtsbotschaft glauben, umso größer ist das Kaufangebot an Weihnachtsartikeln. Hier könnte nun näher auf den Zusammenhang der drei kapitalistischen Gs eingegangen werden: Geld, Geschäfte und Geschenke. Kulturkritische Kommerzialisierungsgegner verurteilen regelmäßig das marktwirtschaftliche Treiben der Weihnachtszeit. Da hierzu aber bereits alles gesagt ist, möchte ich nicht auch noch Weihnachten als Geschäftemacherei kritisieren, sondern meinen Schwerpunkt auf andere Aspekte legen. Zuletzt hatten wir festgestellt, dass die wachsende Zahl der weihnachtlichen Formen Substanz wesenlos, inhaltslos geworden ist. Nur funktionslos sind die weihnachtlichen Formen nicht. Die Vorweihnachtszeit und Weihnachten selbst sind für viele Menschen ein Anlass, um bestimmte Arten von Erlebnissen zu haben. Hierzulande ist Weihnachten mittlerweile vorrangig ein Rohmaterial zur emotionalen Ergriffenheit. Ein Anknüpfungspunkt für außeralltägliche Gefühle. Demnach liegt der Reiz weihnachtlicher Formen in ihrer Ausdrucksstärke. Die religiöse Substanz der Formen ist ihrem Ausdruck gewichen, der sich aus der sinnlichen Wahrnehmbarkeit der Formen ergibt. Durch ihre Ausdruckskraft beeinflussen die weihnachtlichen Formen unser Gemüt. Das weihnachtliche Equipment besitzt nämlich eine affektive Zauberkraft, die Gefühle und Stimmungen besonderer Art wachzurufen vermag. Auf diese Weise greifen Form und Wirkung ineinander und dadurch bleiben die bedeutungslosen Weihnachtsformen für uns dennoch bedeutsam. So löst sich die Weihnachtsbotschaft immer mehr in Stimmung auf. Dabei regt die Weihnachtsdeko im weitesten Sinne genauso große Gefühle an, wie sie für lustige Kurzweil und angenehme Unterhaltung sorgt. Im Grunde möchte man ja nichts anderes, als nur etwas erleben und seine flüchtigen Erlebnisse stimmungsvoll auskosten. Am Ende geht es also um angenehme Empfindungen, wehmütige Rührung oder ausgelassene Freude. Die weihnachtlichen Ausdrucksgestalten stimmen dementsprechend mal fröhlich, mal melancholisch, mal entspannen sie, bald wühlen sie auf. Fast ohne jeden Umweg wenden sie sich an unser Gemüt, auf das sie direkt einwirken, indem sie unsere Gefühle verstärken, verändern, irgendwie unsere emotionalen Seiten in Schwingung versetzen. Natürlich können wir von dieser ganzen Schnulzenseligkeit auch völlig unbeeindruckt bleiben, ja, genervt sein. Doch wie dem auch sei. Die weihnachtlichen Formen und Gefühle erfüllen zum größten Teil jedenfalls die Kriterien von Kitsch, eine Wortprägung aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die hell erleuchteten Sterne, die zahllosen Lichter, Kugeln, Düfte, Plastikengel, das Weihnachtsgebäck, die Weihnachtslieder, Weihnachtsbäume, Weihnachtsmänner, allenthalben glänzende, glitzerige Oberflächenpolitur. Kitsch ist so etwas wie Kulturleid, gleich viel, ob es um innere Sammlung oder äußere Zerstreuung geht. Selbst Werke der hohen Kultur können durch Massenverbreitung und wiederholten Alltagsgebrauch zur einfachen Unterhaltungskunst, gleichsam zur kleinen Münze werden. Etwa die Choräle aus den Weihnachtsoratorien, Beethovens Ode an die Freude, auch als Song of Joy bekannt. Kitsch steht für mangelndes Niveau, schlechten Geschmack, Anspruchslosigkeit, künstlerisch Verschlissenes, Abgenutztes, für Einfaches, Flaches oder für Grelles, Glitzerndes und Glamouröses. Kitsch meint hier also einerseits romantische Gefühlsduselei, weinerlichen Manierismus, süßer Tränendruck. Andererseits bedeutet Kitsch flache Nachahmung von Gefälligem mit vorgetäuschter Originalität. Im Wertesystem der Kunst bezeichnet Kitsch jedenfalls etwas Verwerfliches, ja Schlechtes, wenn nicht sogar das Böse. Nur haben wir nicht alle gelegentlich ein bisschen Kitsch nötig? So niveaulos weihnachtlicher Kitsch ist, überaus niveauvoll ist hingegen, wofür weihnachtlicher Kitsch steht. Darum wäre es falsch anzunehmen, nur weil die weihnachtlichen Formen ihrer religiösen Wahrheiten beraubt sind, müssten sie nicht ernst genommen werden. Wie die sogenannte hohe Kultur hat auch trivialer Kitsch eine Existenzberechtigung. Weihnachtlicher Kitsch, der eine Bereicherung menschlichen Empfindens und Feierns darstellt, ist jedoch weniger aus Gründen des kulturellen Artenschutzes als vielmehr seiner existenziellen Relevanz wegen wert, bewahrt zu werden. Und diese Relevanz geht über bloßen Spaß und reines Vergnügen oder Geschäftemacherei und Kommerz hinaus. Wer weihnachtlichen Kitsch verächtlich macht, weil dieser nur zu flacher Sammlung und oberflächlicher Zerstreuung führt, oder ein Beispiel für marktwirtschaftliche Konsumverführung und Profitgier darstellt, der verkennt nämlich zweierlei: die Last und Lust des Lebens. Erstens zur Last des Lebens. Da unser Dasein nicht selten schwer, kompliziert und mühsam ist, braucht der Einzelne bisweilen Urlaub vom Alltag, Erholungskuren, Betäubungs- und Rauschmittel, die ihn für Momente den warmen Hauch der Sorglosigkeit atmen lassen. Weihnachtsmärkte, Weihnachtskonzerte, Weihnachtsbeleuchtungen sind tröstliche Entlastungen, ja Gegenmittel zum beschwerlichen Alltag unseres sorgenvollen Daseins, das leicht als zu hart, anstrengend, aufreibend empfunden werden kann. Zweitens zur Lust des Daseins. Weihnachtlicher Kitsch kommt gleichfalls dem menschlichen Verlangen nach der vollen Intensität des Lebens entgegen. So verstanden dienen Weihnachtsmärkte und Weihnachtsmusik ebenfalls als Verstärkung guter Gefühle. In diesem Falle geht es aber nicht mehr um Daseinsentlastung, sondern vielmehr um Lebensfreude. Ob bei Glühwein, Bratwurst oder Johann Sebastian Bach. Weihnachtlicher Kitsch ist hier nun also schöne Erregung, ein Gegenmittel zum gleichförmigen Alltag, der leicht als fade oder langweilig erlebt werden kann. Wer nach alledem weiter weihnachtliche Formen herabwürdigt, der unterschätzt die sentimentale Trostbedürftigkeit der Menschen, wie auch deren Bedürfnis auf schöne Weise bewirtschaften können. Darum erfassen solche Begriffe wie Spaß, Vergnügen, Genuss, Rührseligkeit und Sentimentalität nur unzureichend den existenziellen Ernst von weihnachtlichem Kitsch. Trivialer Kitsch gehört wie banale Unterhaltungsmusik zu den Notrationen der Menschen auf ihrem mitunter holprigen Lebensweg. Diese Auffassung teilt, vermutlich zur Überraschung einiger Zuhörer, der berühmte Schriftsteller Marcel Proust, Autor des mehrbändigen Romans Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. In seiner Lobrede auf die schlechte Musik schreibt Proust, ich zitiere: Da man schlechte Musik mit in den Augen eines Künstlers wertlosen Melodien häufiger spielt oder singt und viel leidenschaftlicher als die gute Musik, hat sie nach und nach die Träume und die Tränen der Menschen in sich aufgenommen. Deshalb gebührt ihr Ehrfurcht, so unbedeutend ihre Stellung in der Geschichte der Kunst ist, so unermesslich ist ihre Bedeutung in der sentimentalen Geschichte der Gesellschaft. Zitat Ende. Das Gleiche gilt von weihnachtlichem Kitsch. Plastikengel, Weihnachtsmärkte, Jingle Bells und Stille Nacht. Das alles sind Statthalter unseres Verlangens nach Frieden, Geborgenheit, Trost, Lebensfreude. So wird also Weihnachten das Christkind deshalb überleben, aus dem Grund also noch weiter fortbestehen, wenn niemand mehr an die christliche Botschaft glaubt, weil Weihnachten den allgemein menschlichen Wunsch nach mehr Lebenswärme und Weltbehagen zum Ausdruck bringt. Das lässt sich sogar noch pointierter, überraschender formulieren. Weihnachten wird fortexistieren, selbst wenn niemand mehr ans Christkind glaubt. Einfach deshalb, weil es zu dieser Jahreszeit draußen häufig regnerisch, oftmals kalt und schon nachmittags dunkel ist. Weihnachten hat also wesentlich mit der profanen Tatsache zu tun, um es noch einmal zu wiederholen, dass es unter freiem Himmel nasskalt, früh duster und im Freien eher ungemütlich ist. Hiermit verhält es sich so ähnlich wie in dem Film und gleichnamigen Schlager »Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett«. Erst ein Krimi, der Mimi in Angst und Schrecken versetzt, lässt sie das Gemütlichkeit und Wärme spendende Bett so richtig spüren und wertschätzen. Ähnlich machen erst der regnerische, düstere Herbst und die klirrende Winterkälte uns besonders empfänglich für beheizte Stuben. Diese gewinnen erst jetzt so richtig den Charakter des Umhüllenden und Umhegenden und kommen auf diese Weise unserem Bedürfnis nach Traulichkeit, Schutz und Geborgenheit entgegen. Weihnachtlich geschmückte Orte mit schönen Lichtern, Kerzen, Düften, Plastikengeln gleichen so behaglichen Höhlen, in die sich die Menschen aus Abneigung gegen die dunkle, kalte, nasse Wirklichkeit zurückziehen. Weihnachten ist als sentimentaler Kitsch, ein Zufluchtsraum vor der Wirklichkeit, die es nicht immer gut mit uns meint, ja an zahllosen Menschen sogar fast alles Gute versäumt. Vor diesem Hintergrund wirken Terroranschläge auf Weihnachtsmärkte besonders abscheulich, ja infam, indem sie in heimelige Stätten des Wohlbehagens und der Lebensfreude einbrechen, um durch brutale Gewalt schöne Stimmungen zu stören und zu zerstören. Solche rohen, gefühllosen Attentate stehen in totalem Widerspruch zur weihnachtlichen Befindlichkeit, einer Sehnsucht nach freundlicher Wärme in einer von Kriegen und anderen Katastrophen zerrütteten Welt, die den menschlichen Ängsten, Wünschen und Hoffnungen gegenüber gleichgültig bleibt. Darum hängt der Erfolg aller Bemühungen, sich in der Wirklichkeit einigermaßen behaglich einzurichten, auch von günstigen Umständen abgesehen, auch und vor allem, maßgeblich sogar, von uns Menschen selbst ab. Das war es mal wieder. Aufgeklärt staunen mit Frajo. Bis zum nächsten Mal.